Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 29. Mai 2023. Der Mai, der lustige Mai, der hat über Nacht alles grün gemacht.
Das hat er wirklich. Und wir sind ein bisschen früher dran als sonst. Normalerweise ist dieses satte Grün erst zu sehen, so in den ersten zwei Juniwochen. Aber dieses Mal hat es schon Ende Mai geklappt. Also der Sommer ist da. Gestern haben wir es gemerkt. Wir hatten bis zu 27 Grad. Die Sonne hat geschienen. Heute Morgen sind noch ein paar Wölkchen am Himmel. Aber man sieht das Blau schon durchscheinen. Der See Silberblau macht seinem Namen alle Ehre. Und heute Nachmittag purer Sonnenschein, mainly sunny, sagt der Wetterbericht, und wir freuen uns.
Bei euch in Mitteleuropa ist es auch weitgehend schön, haben wir mitbekommen. Frohe Pfingsten nochmal, heute ist ja nochmal Feiertag, hier nicht. Also hier ist Pentecost nur ein Tag, also den Sonntag des Pfingstfests. Und hier geht der ganze Business as usual wieder los. Wir fangen mal an mit unseren Nachrichten. Wir machen heute ein bisschen kürzeres Programm, weil ja nun hier auf jeden Fall zwar nicht, aber bei euch noch Feiertag ist. Und wir kommen wieder mal zu dem berühmten Pandemievertrag, den die WHO unbedingt durchsetzen will, um alle Rechte eines jeden Nationalstaates an sich zu reißen und bei sogenannten Pandemierisiken und Gefahren einfach mal den Notstand überall auf der Welt ausrufen zu können. Wie das ja jetzt eigentlich mit der Mikrobe schon mal als Vorübung ganz gut gelungen ist. Jetzt aber regt sich doch auch endlich zumindest in Großbritannien Widerstand. Die Daily Mail, eine schon Hofberichterstattungszeitung, die schlägt sich auf die Seite der Tories, also Tory-Abgeordnete, die Opposition der Regierung. Die melden sich und sind also stinkend sauer, weil sie von diesem Vertrag gehört haben. Und die Daily Mail schreibt, neue Befugnisse könnten Großbritannien, die USA und Australien nach Belieben der WHO zu Abregelungsmaßnahmen zwingen. Die UN-Organisation, die wegen ihres Umgangs mit Covid heftig kritisiert wurde, erwägt 300 Änderungen an ihrem rechtsverbindlichen Regelwerk. Wir haben ja hier auch schon über einige dieser Änderungen gesprochen. Und hier heißt es, die Abgeordneten und Aktivisten, die fürchten jetzt, dass eine der vorgeschlagenen Maßnahmen den Mitgliedstaaten die Möglichkeit geben, sich eben bei künftigen Pandemien an alle Empfehlungen halten zu müssen. Also was heißt Möglichkeit? Sie müssen sich an alles halten, wenn zum Beispiel Impfpässe, Impfpflicht, Grenzschließungen durchgesetzt werden sollen. Und dieser Vorschlag sieht eben vor, dass die Länder sich dann verpflichten müssen, dem zu folgen. Andreas, es sind 6 Tory-Abgeordnete, die jetzt das Außenministerium Großbritanniens schriftlich aufgefordert haben, alle diese Befugnisse zu blockieren, die dazu führen könnten, dass die WHO die Politik und die Haushalte in Großbritannien diktiert. Was ist deine Einschätzung? Ist das ein erstes Aufflammen? Ist das der Startschuss in eine Gegenbewegung zu diesem WHO-Vertrag? Oder ist das hier einfach vielleicht ein Flämmlein, das bald wieder ausgepustet wird?
Na, das ist relativ schwer zu sagen natürlich, weil das Problem ist, dass diese 6 Abgeordneten natürlich nur eine kleine Größenordnung ist gegenüber denen, was die dort an Abgeordneten sitzen haben. Aber sie repräsentieren natürlich eine weitaus größere Gruppierung von Menschen, die es genauso sehen. Das heißt also, irgendwann muss sich die Politik dem beugen, dass es auch noch ein Volk gibt und dass das Volk und deren Meinung irgendwas mit Demokratie zu tun hat. Das scheint ja völlig in Vergessenheit geraten zu sein. Ein erster Anfang. Die Diskussion ist auf jeden Fall in vollem Gange. Und es gibt ja kaum jemanden, der hinter diesen WHO-Diktaturübernahmestrukturen gegenüber der gesamten Welt einverstanden ist. Es gibt nur viele, die in der Schweigespirale stocken oder stecken oder schlichtweg auch desinteressiert sind an Politik und damit auch an ihrem eigenen Leben. Aber die sich dafür interessieren, die sind schon ziemlich aktiv und die bewegen etwas. Ein gutes Zeichen.
Ja, und die ehemalige Kabinettsministerin Esther McVey warnte, die Befugnisse würden dazu führen, dass die WHO, die von Kritikern inzwischen als Marionette Chinas bezeichnet wird, von einem wörtlich mitgliedergeführten Beratungsgremium zu einer Gesundheitsbehörde mit Zwangsbefugnissen wird. Und als Reaktion auf die Befürchtungen betonte die Regierung dann ihrerseits, dass sie natürlich niemals etwas zustimmen würde, das unsere Souveränitätsgrundsätze verletzt. Also da gibt es jetzt wirklich zwei Positionen.
Gut, das ist der entscheidende Punkt. Es geht um die Souveränität, es geht um die Eigenverantwortung eines Landes und niemand kann sich dafür aussprechen, aus meiner Sicht, wenn er klar bei Verstand ist, dass er seine Eigenverantwortung abgibt an eine Organisation, die ausschließlich privat gesteuert und auch privat größtenteils finanziert wird und durch private Einflüsse Staaten mehr oder weniger genötigt werden, das Ganze mitzufinanzieren. Also diese Machtstruktur ist ja bereits vorhanden. Ich glaube, der Deckel fliegt so langsam oben vom Topf runter und dann quillt es mit einem Schlag raus.
Wir wissen es, diese WHO-Obersten feilen ja derzeit an den vorgeschlagenen Änderungen. Nächstes Frühjahr wird dann eine Abstimmung darüber stattfinden, ob das Ganze in Kraft treten soll. Letzten Monat hat die WHO diskutiert und da ging es immer wieder um die Begriffe Gleichheit, Souveränität und Solidarität. Das ist ja das, was diese geflügelten Überschriften sind. Und nun ist es aber nicht damit getan, dass nächstes Jahr, also in einem Jahr darüber abgestimmt wird, sondern in diesem Jahr passiert auch noch eine Menge. Im Juli, im Oktober und im Dezember tritt diese Arbeitsgruppe erneut zusammen. Man will sich auf dieses Änderungspaket einigen, das dann der Weltgesundheitsversammlung, das ist die WHA, im Mai nächsten Jahres vorgelegt werden soll, wo dann eine Mehrheitsabstimmung unter den Mitgliedstaaten über die Annahme der Änderungen entscheidet.
Und deshalb ist es auch so wichtig, was du auch immer wieder sagst, dass man seine Abgeordneten, seine Regionalleiter, seine Führer in der jeweiligen Region, in der man groß geworden ist und der man wahlberechtigt ist, dass man die möglichst permanent auch auf die Füße tritt und sagt, man ist damit nicht einverstanden, sie permanent mit diesen Dingen konfrontiert. Natürlich haben sie nichts zu sagen, das ist mir schon klar, aber das ist nicht die Frage. Es geht darum, eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen, die in die Politik über die Parteien und sonstigen Strukturen, Fraktionen wirklich dann auch übergreifend rein infiltriert werden und damit mehr oder weniger deutlich machen, dass man sich zu sehr vom Volk getrennt hat. Wir kriegen dann ab und zu mal so Mails, wo es dann heißt, wie glaubt ihr denn, dass wir da mit der Politik in irgendeiner Form was regeln können? Nein, das nicht. Aber im Moment sind sie eben am Ruder. Und wenn sie anfangen, der WHO diese Macht zu übergeben, diese Weltmacht, dann wird es schwer sein, das wieder zurückzunehmen. Auch das wird gehen, aber das wird schwieriger.
Und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Wir schauen noch mal zurück. Pandemie, 3 Jahre lang die Welt mehr oder weniger im Lockdown. Länderweise wurden die Menschen unter Druck gesetzt, sich impfen zu lassen, so hat man das genannt, diese mRNA-Spritze. Viele Menschen haben es gemacht, viele Menschen haben jetzt Schäden. Auch die, die die Spritze nicht bekommen haben, haben immer wieder, ja, Shedding nennt man das, also durch den Kontakt mit frisch Gespritzten, dann auch Probleme bekommen. Und die Frage ist wirklich, will man eine solche Situation auf der Welt noch mal haben? Und deswegen immer wieder, wir stellen auch hier bei uns im Kanal regelmäßig Aufforderungen ein, also Aufforderungen, Hinweise. Wir fordern ja nicht auf, sondern jeder kann das selber entscheiden, sich gegen diesen WHO-Pandemievertrag zu stellen. Inzwischen sind Massen von freien Experten und Forschern dabei, zu untersuchen, welche Folgen hat die Spritze, welche gesundheitlichen Folgen, was hängt damit zusammen, was kann man tun, wie weit kann man entgiften, ausleiten und so weiter, was kann man noch tun. Und die wissenschaftlichen Forschungen, die zeigen natürlich mit wachsenden Jahren immer klarere Bilder. was eben auch in der Vergangenheit richtig war oder vielleicht auch nicht richtig war. Andreas, und damit bin ich nämlich bei dem Impfausleitungskongress von Alina Lessenich. Frau Dr. Alina Lessenich, wir hatten Sie auch als Referentin in unserem ersten Kongress Gesund durchs Chaos. Und sie hat wirklich auf beispiellose Weise 26 Experten auf der ganzen Welt zusammengesammelt. Dr. Robert Malone ist dabei, Andreas Kalka, der Dr. Ryan Cole und so weiter. Also namhafte Leute. Daniele Ganser ist Überraschungsgast. Und sie hat, wir haben einige Interviews mit ihr geführt, die wir hier zum Teil schon eingestellt haben und sind jetzt doch sehr erstaunt auch über die Reaktionen einiger Menschen und Leute. Zum Beispiel hat, also dieser Kongress läuft ja noch gar nicht. Man kann sich da zwar jetzt schon anmelden, aber was wir im Vorfeld, die Alina und ich, besprochen haben, das hat sie angerissen und hat gesagt, ausführlich das Interview dazu, das sie geführt hat, in diesem Kongress. Aber wenn man jetzt sieht, die Reaktionen, die auch bei uns eingehen, da gibt es so viel Zweifel, was ich mir überhaupt nicht erklären kann. Zum Beispiel hatte sie gesprochen über einen anatomischen und klinischen Pathologen aus den USA, Dr. Ryan Cole, der also Spezialisierung hat in Dermatopathologie. Und er hat in der Immunologie und Virologie gearbeitet und viele Diagnostiksysteme entwickelt und die Zusammenhänge gespritzter Menschen mit den Krankheiten Krebs und Epstein-Barr-Virus und so weiter hergestellt. Und er sagt zum Beispiel, und das hatte sie nur erwähnt, dass die, ja, die Aussage, die in den letzten Jahren durch den Äther geflossen ist, dass in den Impfstoffen Graphenoxid sei und Nanobots und so weiter, dass er das widerlegen kann. Das war ihre Aussage. Und nun kommt also ein Sturm der Entrüstung bei einigen Leuten und die sagen, doch, das stimmt doch und das, das ist ja hier alles nicht seriös. Wobei ich da in dieses Interview reinschauen konnte. Mir fehlt natürlich die fachliche Expertise, aber das durchaus logisch und schlüssig auch geklungen hat. Denn es ist auch viel Panik in der letzten Zeit verbreitet worden. Vielleicht gut gemeint, aber eben doch vielleicht auch fachlich nicht so fundiert. Wie erklärst du dir das, Andreas, dass Menschen, die die Interviews noch gar nicht gesehen haben, die Fachergebnisse noch gar nicht kennen, plötzlich so einen Wind machen?
Naja, die Nerven liegen blank. Nicht nur beim Mainstream, das sehen wir ja auch, wie dort mit Hass und Hetze gearbeitet wird. Da werden Menschen diffamiert, weil sie bestimmte Meinungen vertreten, die nicht mit ihnen übereinstimmen. Und wir haben dasselbe Phänomen natürlich auch in der alternativen Szene. Auch da liegen die Nerven blank. Und wir müssen versuchen, hier die Wunden erstmal ein bisschen zu schließen und Ruhe reinzubringen. Denn Angriffe ist die schlechteste Möglichkeit, in irgendeiner Form in einer Kommunikation zu kommen. Also ich würde es sogar gutheißen, wenn dort ein kompletter Mainstreamer mit auftreten würde. Der wird nicht auftreten, das ist mir schon klar. Der wird es sich auch gar nicht antun, dort aufzutreten, weil es ja ein Kongress ist, welcher sich systemkritisch auseinandersetzt und die Leute, die dort angesprochen werden, ja alle in den Themen sind. Das sind keine normalen Menschen, die einfach nur sich mal so informieren wollen, sondern Menschen, die im Normalfall sich mit den Themen schon beschäftigt haben und dann mehr wissen wollen. Und da finde ich es übrigens außerordentlich gut, wenn eine förderliche Meinung plötzlich auftritt und jemand sagt, so etwas gibt es nicht. Nun darf man nicht vergessen, es gibt natürlich auch alternative Menschen, auch in der Heilberufpraxis, die sich dann auf Ausleitungen von Graphen beispielsweise spezialisiert haben oder meinen, das zu können. Und dann passt das natürlich auch in deren Geschäftskonzept eventuell gar nicht rein, dass das plötzlich heißt, das gibt es gar nicht. Aber es geht hier darum, dass wir alle Meinungen und Sichtweisen und auch Perspektiven sehen müssen, um dann ein sauberes Bild abzuleiten. Ich hatte gestern gerade eine Diskussion mit jemandem, der gesagt hatte, ich würde mir niemals irgendwelche Mainstream-Medien reinziehen. Und ich habe gesagt, ich gucke mir sogar Markus Lanz an. Einfach nur, um zu wissen, wie sie denken. Auch indem ich immer wieder versuche, mich selbst zu widerlegen und meine Meinung und nicht nur Gründe zu finden, die meine Meinung unterstützen. Und genau das ist auch seriöses wissenschaftliches Arbeiten und wir sollten doch sehr zufrieden sein, wenn verschiedene Meinungen dann zu Wort kommen. Ich bin da ganz offen einfach.
Nun kenne ich Alina Lessenich ja auch schon ein bisschen länger und weiß, dass sie wirklich für diesen Kongress einiges auf sich genommen hat. Vor allem ist sie natürlich auch selber dadurch auffällig geworden, denn das sind ja hier zum Teil wirkliche Schwergewichte, die sie interviewt hat, die natürlich auch über Schäden reden und zwar nicht zu knapp. Und was man dort versucht, ist einfach, wenn Schäden entstanden sind, auch wiederum zu Lösungen zu finden. Und sie spricht in einem der Interviews auch über eine Wissenschaftlerin aus den USA, Dr. Christina Ram. Die ist wissenschaftliche Forscherin, ist auch Autorin mit zahlreichen Publikationen. Und sie ist, du hast gesagt, als Mainstreamer wird man sich da nicht hinwagen. Doch, also sie ist schon eine Art Mainstreamerin, denn sie hat gearbeitet als medizinische, klinische Forschungswissenschaftlerin in der pharmazeutischen, in der nutrazeutischen und biotechnologischen Industrie, unter anderem für Johnson & Johnson oder auch für Pfizer hat sie gearbeitet. Und sie ist in diesem Jahr, im Januar 2023, einer Einladung zum WEF nach Davos gefolgt. Und das wird ihr jetzt in der freien Szene schwer zum Vorwurf gemacht, wie sie das machen könnte. Daraufhin habe ich mit Alina gesprochen und habe gesagt, wie kommt das wirklich? Weil, also ich würde da nicht hingehen und ich würde mich da auch nicht einladen lassen. Und sie antwortete sie auch nicht. Wir haben gestern ein Statement von Alina Lessenich auch veröffentlicht. Wir machen das deswegen ein bisschen ausführlicher hier, damit vielleicht tatsächlich, wie du auch sagst, da wieder ein bisschen Ruhe einkehren kann. Denn es wäre zu schade, wenn diese hochwissenschaftlichen Ergebnisse dieses ganzen Kongresses, der wirklich die Zeit dieser 3 Jahre zusammenfasst, mit Untersuchungen, mit Ergebnissen und Lösungen auf der Strecke bleiben würde. Und daraufhin hat Alina Lessenich mit der Christina Rahm gesprochen. Die wird morgen ein Interview mit ihr aufzeichnen, was wir hier auch veröffentlichen werden.
Ja, und ich finde das auch ganz gut. Also erst einmal ist es so, die Frage ist, die man erst einmal stellen muss, warum geht jemand nach Davos? Ich persönlich würde dort auch nicht hingehen. Wenn wir aber sagen, dass wenn dort jemand hingeht, pauschal damit unterstellt wird, dass er damit mit denen sympathisiert, dann halte ich dies für einen kapitalen Fehler in der Szene. Und zwar ist das genau derselbe Mechanismus, der im Mainstream auch angewendet wird. Wenn ich zum Beispiel in einem Buch schreibe, ich habe das mal gemacht, über beispielsweise verfassungsrechtliche Situationen und ich möchte mich dann beispielsweise informieren, wie auch beispielsweise Rechtsextreme oder Gruppierungen oder Radikale funktionieren und ich gehe dann dorthin, um mir ein Bild zu machen, weil ich über sie schreiben möchte und dazu ein eigenes Bild habe, mir das dann aber ausgelegt wird, dass ich da mit denen sympathisiere, nur weil ich da war, dann ist das ein kapitaler Fehler und den kennen wir auch aus dem Mainstream und wir müssen hier wirklich 5-mal gerade sein lassen und vernünftig erst einmal in die Kommunikation gehen und dann regeln darüber, was steht da eigentlich hinter. Vielleicht stellt sich raus, dass sie das gemacht hat und das auch glaubwürdig, um dagegen sogar zu kämpfen. Ob das naiv ist oder nicht, ist ja auch nicht die Frage. Die Frage ist, welche Motivation. Diese Ablehnung und dieses pauschale Durchdiffamieren ist einfach Mainstream-Art und es wäre schade, wenn diese Unart sich in der alternativen Szene, die wir ja auch bedienen, wirklich so einbürgern würde. Es wäre furchtbar.
Jeder ist natürlich für alles, was er von sich gibt und sagt und tut, selber verantwortlich und wird auch dementsprechend sein Karma anreichern. Auch da möchte ich einfach mich an deine Worte hier mit dranhängen und erstmal abwarten, erstmal vielleicht auch gucken. Dieser Kongress ist ja kostenlos. Also man kann das ganze Paket natürlich trotzdem buchen, aber kostenlos wird erstmal an verschiedenen Tagen, wir stellen das hier auch immer wieder ein, der eine und andere Beitrag, wie angekündigt, dann auch ausgestrahlt. Dann kann man sich doch erstmal ein Bild selber machen, um dann durchaus Kritik zu üben, wenn es denn richtig ist. Also die Frau Rahm zum Beispiel, ich habe mir ein Interview angeschaut, das sie nach dem WEF-Besuch gegeben hat, einem US-Sender. Und da werden wir vielleicht auch noch ein paar Ausschnitte mal rausholen. Sie ist vierfache Mutter und ist offenbar dorthin gefahren, jedenfalls ist es das, was sie sagt, um da auch gute Energie hinzubringen. Und sie hat wahrscheinlich sich auch versprochen, dass ihre Entdeckung, sie hat auch ein Mittel entdeckt zum Ausleiten und Entgiften, dass das vielleicht auch Anklang findet. Das ist vielleicht, ich sage vielleicht, naiv gewesen. Ja. Fakt war, dass sie vorzeitig wohl abgereist ist, weil es ihr schlecht ging, weil sie dort krank geworden ist.
Es geht jetzt auch gar nicht darum, irgendjemanden zu verteidigen. Es geht nur um eine Vorverurteilung, gegen die wir uns ganz klar aussprechen. Ich denke, es gab ja auch diese Pfizer-Manager, die heute auftreten als die größten Impfkritiker. So, und die werden ja auch nicht aufgrund ihrer Vergangenheit pauschal diffamiert, sondern die werden sogar gehypt und gefeiert. Nun muss man aber auch den Menschen mit einer Vergangenheit die Chance geben, dass sie überhaupt sich erklären dürfen, wie sie dann zum Beispiel die Informationen dort in der Höhle des Löwen, zum Beispiel in Davos selbst, empfunden haben, um daraus sich ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. Grundsätzlich geht es darum, immer in der Kommunikation abzuwarten. Und nochmal der Appell, es macht keinen Sinn, wenn wir die Mainstream-Strukturen und genau deren Verhaltensmuster annehmen. Und ich habe gesehen an einigen Mails, die wir hier so gesehen haben, dass es wirklich pauschal 1:1, das hätte theoretisch auch jemand, ein Lanz-Angehöriger oder ein Anne-Will-Angehöriger, der in irgendeiner Form da als Fan schreibt, so völlig verblendet auch in dieser Form. Das darf doch nicht sein.
Und angesichts der Zeiten, die uns bevorstehen dürften, sollten wir sowieso in der Ruhe bleiben und uns tatsächlich in jedem Moment unseres Lebens, in jeder Situation zu mäßigen suchen. Denn das ist das, was auch wir beobachten überall. Die Nerven liegen inzwischen blank. Und auch wenn einige sagen, wir haben jetzt die Pandemie hinter uns und jetzt wird alles gut, liebe Leute, dem ist mitnichten so. Denn was die zum Beispiel Lebensmittelproduktion weltweit angeht, was die Vorschläge angeht, da, was aus der Regierung in Deutschland verlautbart, dass künftig jeder nur noch 10 Gramm Fleisch am Tag essen darf, damit der Planet überlebt, weil wir in einer Klimakrise uns befinden. Und ihr seht ja auch, was aufgrund des Klimawandels jetzt alles an Veränderungen vorgenommen wird, die ganz klar zur Deindustrialisierung Deutschlands. Wie bitte?
Des sogenannten Klimawandels. Man nennt es ja Klimawandel und man nennt es menschengemacht. Und aus diesem Grunde ist das eben halt die Headline, unter der mehr oder weniger sich alles unterzuordnen hat. Und aus diesem Grunde noch einmal, die meisten Menschen, die wir zum Beispiel als unsere Hörer nennen, die unsere Abonnenten sind und die mit uns verbunden sind, sind alles kritische Freidenker. Die gehen nicht mit uns einfach 1:1 konform und das sollen sie auch nicht. Denn wir geben einfach nur eine Perspektive aus unserer Sicht und selbst Eva und ich haben unterschiedliche Perspektiven, wo wir manchmal versuchen müssen, dann auch Kompromisse zu finden. Oder es kann auch darauf hinauslaufen, dass wir beide die Meinung des anderen respektieren, nicht akzeptieren. Akzeptare heißt übernehmen, denn jeder hat ein Recht, nicht auf meine Meinung, sondern auf seine Meinung.
Ich werde dich beim Wort nehmen, mein Lieber. Also, ich bin mal bei der nächsten Meldung, die ganz klar zeigt, wohin es geht. Joe Biden, US-Präsident, der hat einen Sondergesandten für das Klima. Der Mann heißt John Kerry, der ist uns natürlich auch bekannt, weil er früher ja auch schon viel in Sachen US-Regierungen getan hat. Ein Demokrat, ein Lupenreiner in Anführungsstrichen. Und der präsidiale Sonderbeauftragte, der hat jetzt eine Warnung ausgesprochen während einer Konferenz zur grünen Agenda in Washington DC. Und zwar fordert John Kerry die Landwirte dieser Welt auf, den Anbau von Nahrungsmitteln einzustellen, um die radikalen Netto-Null-Ziele der Regierung zur Senkung der Emissionen zu erreichen. Und diese Tagung, die heißt also AIM for Climate Summit des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums, da erklärte Herr Kerry allen Anwesenden, dass wörtlich wir das Netto-Null-Ziel nicht erreichen können, wenn die Landwirtschaft nicht als Teil der Lösung ihren Teil beiträgt. Und dieser Teil heißt, bitte nichts mehr anbauen.
Ja, man kann es kaum glauben, dass er das gesagt hat. Also ich hätte das eigentlich für eine Fake News gehalten, weil das ja so absurd ist. Das bedeutet ja, also keine Nahrungsmittel mehr anbauen heißt, also wenn ihr nicht dafür sorgt, dass die Menschen endlich verhungern, dann werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Jetzt frage ich mich ganz ehrlich, was haben die denn für Ziele? Ist das wirklich eine ehrliche und wahre Meldung? Kann das keine Fake News sein? Das ist ja so unsinnig, ein solcher, vor allem auch so offensichtlicher Schwachsinn, der dahinter steht, da fällt einem ja gar nichts mehr zu ein.
Ja, diese Tagung hat stattgefunden und Herr Kerry wird hier wörtlich zitiert mit diesen Worten. Er nennt auch den Klimawandel den sogenannten nicht mehr Klimawandel, sondern er sagt, es ist kein Wandel, es ist eine Krise und deswegen müsste man jetzt den schnellsten Weg finden, um das Methan einzudämmen und damit die Erwärmung kurzfristig zu reduzieren.
Na wunderbar, wenn er nämlich jetzt Krise nennt statt Wandel, dann entschärft er die Klimageschichte schon. Denn eine Krise bedeutet, dass etwas in ein Ungleichgewicht gekommen ist und wieder gerade gestellt werden kann. Und das macht die Erde übrigens auch, und zwar ganz von alleine. Denn wenn die großen weißen Flächen immer mehr abschmelzen, dann bedeutet das, dass auch immer mehr die Atmosphäre wärmer wird und mehr Wasser nach oben steigt und welches als Schnee wieder runterkommt und die Polkappen wieder aufbaut. Das ist nämlich der normale Vorgang, weil die Erde selbsttätig mit diesen Dingen umgehen kann. Dazu braucht es nicht eine Politik. Also eine Krise ist aus meiner Sicht eine weitaus geringere Problematik als der Wandel, weil der nämlich irreversibel ist. Krisen sind immer reversibel, weil die sind man durch Herausforderungen, bekommt man sie hin. Allerdings nicht, indem man ein finanzielles Umverteilungsprogramm nach IPCC macht, sondern indem man zum Beispiel den Umweltschutz ordnungsgemäß aufbaut und weiter an einer sauberen, effizienten Industrialisierung arbeitet, um die Menschen auch satt zu bekommen.
Ja, und ihr seht ja, wir sehen ja, was zum Beispiel auch in der deutschen Bundesregierung stattfindet. Cem Özdemir, der ja Bundeslandwirtschaftsminister ist und den Landwirten und Bauern einige schlaflose Nächte schon beschert haben dürfte, der sich eben auch dafür einsetzt, dass die Anbauflächen brachgelegt werden. Den Bauern wird viel Geld dafür bezahlt, damit sie das als Photovoltaikanlage zur Verfügung stellen, während in Wirklichkeit und in Wahrheit genau das gleiche Programm hier eben auch läuft. Also in Deutschland, Österreich natürlich auch, in europäischen Ländern, weil es auch die EU-Agenda ist.
Naja, genau. Und an der Stelle wird es natürlich einfach weitergezogen. Es geht überhaupt nicht mehr um das Klima an sich. Es geht auch nicht um den Umweltschutz, sondern es geht um das Umsetzen der Narrative, die man sich auf die Fahne geschrieben hat. Würde es um Umweltschutz gehen, dann würden wir nach wie vor jeden Tag große Überschriften noch über Nord Stream 1 und 2 lesen, wo so viel Methan ausgetreten ist, wie es sonst in einem Jahr in der gesamten Bundesrepublik in der Industrie stattfindet. Nichts dergleichen findet statt. Mit anderen Worten, es geht nicht um die Umwelt. Man widerspricht sich selbst damit. Und das ist das Interessante. Wir müssen die Paradoxien erkennen, mit denen sie arbeiten gegenüber dem, was sie sagen. Widersprüchlicher kann man es kaum machen und jeder kann es verstehen.
Du hattest zum Beispiel gerade gefragt, wer denn sowas meldet. Das kann nur eine Fake News sein. Ich, also das Portal, wo ich gerade geschaut hatte, das war Slay News, aber hier ist jetzt auch Fox News. Da wird Kerry bei dieser Veranstaltung auch genauso zitiert mit diesen Plänen und auch wörtliche Rede, Carry, O-Ton. Viele Menschen haben keine Ahnung, sagt er, dass die Landwirtschaft für etwa 33% aller weltweiten Emissionen verantwortlich ist. Wir können nicht zu einer Netto-Null-Emission gelangen. Wir können diese Aufgabe nicht bewältigen, wenn die Landwirtschaft nicht als Teil der Lösung im Vordergrund steht. Und die Lebensmittelsysteme selbst, sagt er weiter, tragen allein durch die Art und Weise, wie wir die Dinge tun, die wir bisher getan haben, zu einer erheblichen Menge an Emissionen bei. Bei einer wachsenden Weltbevölkerung, wir haben gerade die Schwelle von 8 Milliarden Mitbürgern auf der Welt überschritten, werden allein die Emissionen aus dem Lebensmittelsystem bis zur Mitte des Jahrhunderts voraussichtlich eine weitere Erwärmung um ein halbes Grad verursachen.
Also interessanterweise, erstmal das halbe Grad, da kann man wirklich nur drüber lachen. Aber die Sache, wenn es nicht so ernst wäre, aber es interessanterweise wird hier diskutiert die Nahrungsmittelversorgung. Wenn wir uns ansehen, wie viel CO2 alleine durch Netflix verursacht wird oder durch andere Videoportale, alleine, dass ein Handy ungefähr so viel Schadstoffemission im Jahr verbraucht wie ein Kühlschrank. Ein handelsüblicher Kühlschrank in einem privaten Haushalt, habe ich gerade gesehen und gelesen von einem Wissenschaftler, der das gegenübergestellt hat. Keiner redet über diese Dinge, dass man sagen könnte, man könnte auf bestimmte Dinge wie Social Media und so weiter verzichten. Man könnte zum Beispiel verzichten, wäre für uns natürlich auch ein Nachteil, man könnte verzichten auf Netflix oder auf irgendwelche Hollywood-Filme oder man könnte zum Beispiel die Air Force One nicht mehr fliegen lassen, indem man sie abrüstet und sagt, warum macht der Präsident kein Homeoffice, könnte er ja auch machen. Nein, man sagt, die Menschen dürfen nichts mehr zu essen haben. Das ist das Einzige, was ihnen überbleibt. Alles andere kann bleiben. Netflix läuft weiter und mit Hunger sieht sich der Film wahrscheinlich viel besser aus. Also es ist unglaublich.
Ich bin aufgeregt. Ich will euch ganz kurz noch dazu sagen, wer da auch mit drin steckt. Also es sind die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die führen gemeinsam diese Organisation AIM for Climate an, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Emissionen der Landwirtschaft durch sogenannte Investitionen in Innovationen zu senken. Und naja, also zu den Innovationen gehören übrigens die Insektenverarbeitung, wie hier berichtet wird, um die Fleischversorgung der Bevölkerung durch Lebensmittel aus Käfern zu ersetzen. Und wer immer noch jetzt milde schmunzelt, dem soll gesagt sein, sie wollen das jetzt so durchziehen. Ob sie das schaffen, das ist die Frage. Aber zumindest sind wir noch durch gar nichts wirklich durch. Und deswegen, wir sind mitten im Nadelöhr und deswegen immer wieder der Hinweis, die Bitte, bleibt in der Ruhe, bleibt in der Kraft, beobachtet die Dinge dort, wo ihr euch richten könnt danach, tut es und alles andere einfach mal vorbeirauschen lassen.
Ja, und ich werde mich jetzt auch wieder ein bisschen beruhigen und zur Ruhe kommen, weil ich das gerade gemerkt habe, weil mich so etwas wirklich dramatisch toucht, wenn ich sehe, dass ein Politiker dieser Couleur die Nahrung den Menschen verweigern will und sagt, ihr fresst jetzt in Zukunft diese Mücken oder Larven oder sonstige Käfer. Dinge. Käfer. Das ist für mich einfach erschreckend und da laufe ich dann manchmal auch aus dem Ruder. Jetzt komme ich wieder zur Ruhe.
So, und dafür hast du mich ja auch. Ich sitze hier ganz wohlgemut an deiner Seite, lasse die ganzen Krisen über mich hinwegrieseln und versuche zu lächeln und dir nachher einen Kaffee zu kochen. Darfst ja wieder. Oh, wir sind in der Entgiftungsphase. Normalerweise bis 11 Uhr morgens keinen Kaffee. Aber das schaffen wir beide irgendwie leider gar nicht.
Ja doch, wir schaffen das. Also ich denke mal, unsere Therapeutin hört gerade mit.
Ach so, ja, also wir, ja, ich sag mal lieber nichts, weil schwindeln tue ich nicht. Vielleicht so viel. Es geht jeden Tag ein Stückchen länger. Ja. Ne? Und deswegen werden wir das Ziel natürlich auch erreichen. Andreas, wir haben gestern wie immer am Küchentisch gesessen und diskutiert. Und manchmal ist das ganz schön anstrengend. Wir haben vor allem immer wieder die Ampelpolitik in Berlin. Und du hast dann die Regierungsmitglieder unter ihrem Chef Olaf Scholz als Syndikatsmitglieder bezeichnet. Und meine Reaktion war sofort, ja, sowas darf man ja nicht sagen. Dann hast du aber gesagt, dass dieser Begriff sehr wohl passt zumal er etymologisch klar zuzuordnen ist.
Naja, also die deutsche Sprache ist ja wirklich vielseitig. Selbst wenn nur noch die wenigsten, übrigens auch deutsche Bewohner, diese Sprache überhaupt angemessen sprechen oder lesen können, auch durch eine einschränkende Wirkung in den Sprachschatz zum Beispiel, durch die ganzen Anglizismen. Also wenn man sich mal alte Texte von Schiller oder von Goethe mal durchliest, da sind viele schon nicht mehr in der Lage, das zu verstehen und müssen permanent ein Fremdwörterlexikon aufschlagen, obwohl es gar keine Fremdwörter sind. Also in der Vergangenheit haben also unglaublich viele Einflüsse aus dem Lateinischen oder Altgriechischen in die deutsche Sprache dann Einschub bekommen und die Sprache dann auch wirklich gut erweitert, statt zu kastrieren. Und das Wort Syndikat, das entstammt ursprünglich aus diesen beiden Kulturen, nämlich aus dem Altgriechischen und später aus dem Lateinischen und bedeutet schlicht Verwalter. So schreibt es sogar Wikipedia.
Also dieser Begriff bezeichnet demnach ja zunächst ein vom Mittelalter bis in die Neuzeit bestehendes Staatsamt. Insofern passt es ja schon mal gut nach Berlin. Also zum Beispiel in den deutschen Hansestädten war das so. Da haben wir mal nachgeguckt. Denken wir beispielsweise an den Syndikus der Hansestadt Lübeck. In der alten Eidgenossenschaft, so steht's da, wird mit Syndikat die Regierung ad interim bezeichnet, die während der Übergabe der Herrschaft vom alten zum neuen Landvogt die Amtsgeschäfte führte.
Naja, und so geht es munter weiter. Die frühe französische Gewerkschaftsbewegung zum Beispiel, die nutzte ebenfalls den Begriff Syndikat. Das bezeichnete nämlich einen Zusammenschluss von Arbeitern. Dann Wirtschaftskartelle kennen den Begriff Syndikat ebenfalls, übrigens als hochentwickelte Organisation. Und in der Finanzwelt, das finde ich auch interessant, wird der Begriff Syndikat oft gleichgesetzt mit dem Begriff Konsortium. Was ich ganz interessant finde, ist, in Investmentbanken gibt es sogenannte Syndikatsabteilungen bei bestimmten Vorgängen mit Wertpapieren. Insofern bin ich ganz dankbar darüber, dass du mich darauf angesprochen hast, wie könnte ich denn so einen Begriff nennen. Da ist mir eines erst klar geworden, wie vielseitig das war. Und Kanzler Scholz, möchte ich auch ganz klar sagen, der ist ja, wie wir ja alle wissen, irgendwie mit den kriminellen Cum-Ex-Machenschaften der Warburg Bank in Verbindung geraten, wo es vermutlich ebenfalls Abteilungen gibt, die man mit dem Begriff Syndikat bezeichnen könnte, ohne es despektierlich sogar zu meinen.
Also ihr Lieben, ihr merkt schon, hier wird gerade ein neuer Begriff salonfähig gemacht von Herrn Professor Dr. Professor Andreas Popp. Und lass uns noch mal ganz kurz darauf schauen, was da noch alles zu finden ist über diesen Begriff Syndikat. Wohl ausgelöst durch die Kriminalisierung der Kartelle und Syndikate der Wirtschaft ist der Begriff Syndikat seit etwa den 1960er Jahren tatsächlich auch für kriminelle Vereinigungen gebräuchlich. Und in diversen einschlägigen Filmen und Romanen und so weiter wurde dieser Begriff Syndikat umgangssprachlich eben auch für eine Verbrecherorganisation genutzt. Und gestern, als wir diesen Begriff sozusagen hin und her diskutierten, da ist mir halt auch aufgefallen, Andreas, jedenfalls phonetisch klingt das sehr nach Sünde.
Ja, phonetisch ja, aber das ist es eben nicht. Und wir sehen also hier ganz deutlich, wenn wir das mal erarbeiten, ich bin wirklich froh über diesen Vorgang, dass dieser Begriff Syndikat vielseitig eingesetzt werden kann. Und wenn ich jetzt gestern den Herrn Scholz als Chef eines Syndikats bezeichnet habe, dann meine ich damit natürlich die Funktion einer Übergangsregierung. Ganz klar. Denn eines muss ich ehrlich sagen, ist, vermute ich, absehen zu können. Die Qualität dieser Regierung, die halte ich derzeit für eine Katastrophe für Deutschland. Das ist meine persönliche Meinung. Das darf man, glaube ich, noch. Und ich schätze, diese Regierung wird in absehbarer Zeit verschwinden. Und dann hoffen wir einfach mal auf eine Ablösung, die fachlich schlicht und ergreifend mehr zu bieten hat oder vielleicht überhaupt etwas zu bieten hat an Substanz. Und unter diesen Voraussetzungen ist der Begriff Syndikat doch richtig gewählt, oder sehe ich das falsch? Also wenn sich hier jemand angesprochen fühlt, dass ich ihn als Syndikatsmitglied und damit irgendwie als Verbrecher bezeichnet hätte, dann frage ich mich, warum er sich auf diese Weise auf den Kompetenzverstärker getreten fühlt. Also ich meine damit die Krawatte. Das ist ja dann die Frage.
Witzig, der Kompetenzverstärker. Ja, also, Syndikat hat nicht etwas mit Sünde zu tun, passt aber derzeit auf einige Strukturen, die politisch noch das Sagen haben. Themenwechsel, Andreas. Goldpreise. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten berichten, dass der Goldpreis steigt und steigt, trotz des wachsenden Widerstands durch die Klimapolitik. Wegen starker Nachfrage ist der Goldpreis seit November, also einem halben Jahr ungefähr, um 20% gestiegen. Was sagst du zu den Meldungen?
Naja, eigentlich ist es nicht ganz neu. Wir wissen, dass allein im vergangenen Jahr die Zentralbanken, das sind ja die Banken der Banken, netto alleine 1.079 Tonnen Goldbarren gekauft haben. So viel wie niemals zuvor. Das steht wirklich festgeschrieben, diese 1.079 Tonnen. Das ist eine gigantische Größenordnung, wenn man weiß, wie wenig Gold es eigentlich nur gibt. Nun sehen wir natürlich ein Rekordhoch von klar über 2.000 Dollar pro Feinunze. Aber ehrlich gesagt müsste der Preis noch weit höher sein, wenn man nicht mit Manipulation die Kurse ständig ausbremsen würde. Das ist ja das Problem bei Edelmetallen, denn durch Wetten, die man auch Optionsscheine zum Beispiel nennt, wird permanent Einfluss auf die Preise genommen. Ein Großteil des Gold- oder Edelmetallhandels findet also auf dem Papiermarkt statt. Und das ist übrigens der Grund, warum ich mich immer wieder bei den privaten Anlegern mit einem Airbag dann reinbringe ins Gespräch, den man mit speziellen Strategien dann über physische Investmentdiamanten erreichen kann. Das ist nur als Beispiel so ein kleiner Ausflug, weil hier keine Preismanipulation eben halt mit diesen Methoden möglich sind. Da gibt es nur ein physisches Angebot und eine physische Nachfrage. Da muss man natürlich, um das auch klar zu sagen, sehr genau hinsehen, wie man so etwas macht. Denn im Internet findet man nur extrem wenige wirklich informative und auch seriöse Informationen, die man braucht, die man auch schwer erkennen kann. Also eine vollmundige Webseite eines Anbieters reicht da eben nicht aus meiner Sicht. Aber es ist jetzt auch ein ganz anderes Thema.
Also lass uns tatsächlich nochmal zurückkommen zu den Goldpreisen. Das dürfte ja einige Menschen interessieren. Ein entscheidender Faktor dieser ganzen Entwicklung ist ja die Abkehr der Entwicklungsländer vom Dollar. Und ein Eigentor der USA war ja auch, dass der Westen im Rahmen seiner Sanktionen gegen Russland, dessen Devisenbestände in Höhe von ca. 300 Milliarden Dollar eingefroren haben. Daher leidet der Dollar offenbar unter einer Art Vertrauenskrise.
Ja, absolut. Und du hast recht, das war genau ein Eigentor. Das ist richtig formuliert. Also davon profitiert jetzt das Gold, wie wir gerade sehen. Und einige Prognosen gehen sogar davon aus, dass der Goldpreis bald ein reales Rekordhoch von fast 3.300 Dollar pro Unze erreichen könnte. Und das sind vergleichbare Werte von 1980, als die Preise explodierten. Damals lag der Preis bei 800 Dollar pro Unze. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass die Inflation den Dollar in der Zwischenzeit ja nahezu großteilig entwertet hat. Ich will es mal so sagen. Aber zurück zur Dollarkrise. Spätestens seit der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 haben wir einen ganz klaren globalen Trend zu verzeichnen. Der Anteil des Dollars an den weltweiten Devisenreserven, das sind die fremden Währungen, die andere Länder halten, ist von mehr als 70% Dollaranteil auf weniger als 60% gesunken. Das sind katastrophale Meldungen für den US-Dollar. Und die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die schreiben dazu, dass diese tektonische Verschiebung, so nennt man das schon, von Russland, China, der Türkei und Indien auch angeführt werden.
Türkei hat ja gerade Herr Erdogan wieder einen grandiosen Sieg hingelegt und halb Deutschland war auf den Beinen, um zu antworten oder Siegesfeiern, Jubelfeiern da abzuliefern. Das war eine kleine Randbemerkung, dass wir das aktualisiert haben. Herr Erdogan bleibt Präsident von der Türkei. Aber zurück zum Gold. China, Andreas, setzt ja jetzt offenbar auf Gold. Im Dezember hat schon der chinesische Präsident dafür geworben, Zahlungen für saudi-arabisches Öl und Gas in Renminbi abzuwickeln, was nach Ansicht ja von Analysten nur dann an Fahrt gewinnen wird, wenn es in Gold umgewandelt werden kann. Gold ist damit offensichtlich dabei, in das weltweite Zahlungssystem zurückzukehren, oder sehe ich das falsch?
Nee, das siehst du völlig richtig und das wird schon immer deutlicher auch. Und dabei muss man eines wissen. Da gibt es nämlich einen ganz wichtigen Faktor, der ist vielen Menschen überhaupt nicht klar. Die chinesische Zentralbank verfügt über rund 3,2 Billionen US-Dollar, 3.200 Milliarden und hat damit die größten Devisenreserven der gesamten Welt. Das kommt aus der Vergangenheit, wo China permanent produziert hat, während USA permanent spekuliert hat. Und das fällt ja der USA oder den USA jetzt auf die Füße. Und China hat in den letzten 6 Monaten immer wieder offiziell Gold angekauft. Und viele Beobachter, die gehen davon aus, dass der Umfang der chinesischen Goldkäufe weitaus größer gewesen ist, als es offiziell bekannt gegeben wird. Auch Staaten, die jetzt hoch im Dollar verschuldet sind, die wenden sich ebenfalls dem Gold zu und vom Dollar ab. Vor seiner Zahlungsunfähigkeit, zum Beispiel im Dezember, da schlug Ghana also vor, das ist der 6. Goldproduzent der Welt, seine Ölimporte in Zukunft mit Gold zu bezahlen.
Und du hast auch gesagt, dass in naher Zukunft der Goldpreis entscheidend davon abhängt, welchen Weg die Federal Reserve einschlägt. Mitarbeiter der Notenbank haben signalisiert, und zwar letzte Woche, dass sie sich von weiteren Zinserhöhungen nicht abschrecken lassen würden, nachdem die Märkte verstärkt auf eine Pause der Zinserhöhungen gewettet hatten. Und in der Folge ging der Goldpreis dann zurück, da höhere Zinsen die Attraktivität von Anleihen im Vergleich zum Gold natürlich erhöhen.
Ja, so sieht es im ersten Impuls aus. Das sind aber auch nur vorübergehende Phänomene. Wenn wir sehen, wie hoch die reale Inflation gestiegen ist, dann reichen diese Zinsen eh nicht einmal aus, um die Kaufkraft zu erhalten. Das muss man sich immer klar machen. Natürlich muss man auch wissen, dass die Inflationsraten, die man uns von statistischen Ämtern vorgibt, schlicht und ergreifend schön gerechnet und manipuliert sind. Das kann man ganz klar sagen. Natürlich stimmen die Zahlen, aber die Frage ist, welche Zahlen gibt man vorher rein in die Berechnung, um dann diese Zahl zu ermitteln, die man vielleicht erreichen will. Also, außerdem erreichen wir mittlerweile in jedem Jahr die Diskussion eines drohenden Staatsbankrotts in den USA. Das ist übrigens einer der gefährlichsten Phänomene momentan aus meiner Sicht. Dann muss man nämlich immer einen Nachtragshaushalt verabschieden. Wir haben genau dieses Phänomen gerade in diesen Tagen, um diesen Staatsbankrott der USA zu verhindern oder besser gesagt zu verschieben. Vor wenigen Jahren gab es diese Diskussion um diese Staatsbankrottproblematik wegen der US-Pleite immer so im November eines Jahres. Das waren so meistens die Zeiten, wo sie nicht mehr klarkamen. Im Jahr 2023 haben wir den Punkt schon im Mai erreicht. Das sind natürlich dramatische Entwicklungen für die westlichen Währungen. Man muss natürlich wissen, vor Januar, wenn man da irgendwann ist, dass man am 3. Januar irgendwann schon pleite ist, dann wird's eng. Da muss man nämlich ins Vorvorjahr zurück. Spätestens dann ist vorbei.
Andreas, die deutschen Wirtschaftsnachrichten sagen, dass die Klimapolitik, die jetzt, wir haben ja gerade drüber gesprochen, keine Landwirtschaft mehr und vieles andere, was jetzt angeblich schlecht fürs sogenannte Klima ist, darf nicht mehr gemacht werden. Und das betrifft jetzt mehr und mehr auch die Goldminen. Viele Goldproduzenten sagen inzwischen, dass sie die Lebensbedingungen der Menschen durch die Schaffung von besseren Arbeitsplätzen verbessern wollen und ihre Umweltauswirkungen reduzieren werden. Das wird doch aber dann sich auf den Goldpreis niederschlagen, denn die Förderkosten werden ja damit erhöht.
Ja, mit Sicherheit wird es das auch, aber das ist eben halt die Situation momentan. Wir müssen das immer mit reinrechnen, die Klimapolitik und diese Erzählungen über den menschengemachten Klimawandel, das dürfen wir nicht vergessen, wird aber auch immer klarer, fast in allen Branchen hinterfragt. Also man sondert da zwar immer noch seine Solidaritätsbeurkundungen ab, dass man sich dieser Klimareligion verpflichtet fühlen würde, aber intern glauben immer weniger an diese Darstellungen und wollen sich stattdessen lieber dem sinnvollen Umweltschutz widmen, statt den Vorgaben des IPCC zu folgen, die damit, auch aus meiner Sicht, nur ein Kapitalumverteilungsprogramm weiter forciert haben. Also ich merke, dass wenn ich mit Managern spreche, die auch im Mainstream sind, dass sie sagen, kaum einer glaubt noch dran, es traut sich nur keiner zu sagen. Und das ist eine gute Entwicklung. Wir sehen doch jeden Tag, dass es nicht wirklich um das Klima geht, hatten wir heute schon. Denn sonst würde man eine solche paradoxe Antiklimapolitik, wenn das denn alles so stimmen würde, würde man nicht machen, mit der man sich ja permanent selbst widerlegt.
Ja, man sieht es im Europaparlament, da gibt es klare Aussagen zu Covid, zur Spritze, aber jetzt auch zum Klima. Und ich nehme mal an, dass du recht hast, denn wir haben ja auch gesehen, dass große europäische Versicherer aus diesem Klimabündnis ausgestiegen sind, weil sie, man höre und staune, Druck aus den USA bekommen haben, weil die Versicherer sich auf die Fahnen geschrieben hatten, CO2-intensive Industriebetriebe nicht mehr zu versichern. Und daraufhin sind die AXA und die Münchner Allianz aus dem Klimabündnis ausgestiegen.
Ja, das war wirklich eine fast schon lustig anmutende Situation. Die haben irgendwann gesagt, diese Versicherungskonzerne, wir werden amerikanische Großindustrie, die gigantische Schadstoffe ausstoßen. Man darf nicht vergessen, die Reindustrialisierung, die ja gerade in USA stattfindet, findet ja auf einem ganz anderen Niveau statt, als die Industrie in Deutschland war, die jetzt abgeschafft wird. Die war ja viel moderner und viel schadstoffärmer und viel umweltbewusster. Aber genau diese falsche, die wird jetzt in USA weiter wieder forciert. Und wenn jetzt Versicherer sagen, wir versichern die Läden nicht mehr, dann können sie nicht arbeiten. Und da haben USA natürlich sofort gesagt, also passt mal auf, Freunde, so geht's nicht. Also Klimapolitik in Europa und in Deutschland sehr gerne, aber mit uns hat das nichts zu tun. Wir unterschreiben das nur, machen aber den alten Stiefel weiter. Wir müssen also hier einen klaren Kopf behalten und weiter genau beobachten. Und so wird es auch bei dem Gold schlicht und ergreifend einfach nur nach oben gehen, wenn auch mit kleinen Zwischendellen. Also so ist meine Prognose zum Preis, weil das war ja das Thema eigentlich.
Ja, Andreas, ganz kurz noch zu deinem Webinar. Das ist ja wenige Stunden nach Ankündigung schon ausgebucht gewesen, als wir das hier im Kanal eingestellt haben. Jetzt gibt es ganz viele Nachfragen. Ich bin gar nicht bei dir auf dem Laufenden. Gibt es neue, weitere Angebote?
Also ich habe jetzt am Freitag, glaube ich, oder Samstag war das, ich habe es gar nicht im Kopf, am 2. war das, Freitag, glaube ich, abends in Deutschland habe ich ein solches Seminar. Ich werde dann live da sein, werde eine Stunde sprechen und vor allem dann über mindestens 2 Stunden Frage und Antwort stehen. Das ist das Entscheidende. Und dann werde ich mir ein Bild machen, wie das in etwa so funktioniert. Ich war auch verblüfft, dass es so schnell ausgebucht war, wobei eigentlich logisch, es sind nur 30 Teilnehmer, denn ich möchte, dass jeder auch die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen. Keine Statements zu geben, sondern Fragen zu stellen, die ich dann gerne beantworte. Aber wir werden dann in Kürze natürlich dann weitere Termine bekannt geben, wo ich dann zu verschiedenen Themen, auch dieses Thema, was ich jetzt hatte, Finanzsicherung und so weiter, wo ich dann entsprechend die Termine klarstelle und dann geht's wieder weiter.
So, dann hätten wir das nämlich auch, weil ich da auch einige Anfragen hatte, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt das jetzt alle gehört. Andreas, der sächsische Ministerpräsident Kretschmer, wie heißt der eigentlich mit Vornamen? Hat der einen Vornamen? Ich weiß es nicht. Der hat jetzt eine beunruhigende Aussage getroffen. Das melden ziemlich viele Zeitungen und Portale. Hier hat es der Pleiteticker gemeldet. Ja, Herr Kretschmer sagt, Deutschland stehe vor einem Migrationskollaps. Er hat der Welt ein Interview gegeben und er sagt, es braucht jetzt klare Maßnahmen, um die Migration endlich zu begrenzen, da die Zahl der Menschen es unmöglich mache, Flüchtlinge auch angemessen zu integrieren, womit er sicher recht hat. Und es seien die Grünen, die eine vernünftige Politik verhinderten. Sie ständen quer im Stall, sagt er. Und das Problem in der Migrationsfrage benennt er so. Es sei nämlich nicht nur die Finanzierung, sondern es sei ein physisches Problem. Die Anzahl der Menschen, die ins Land kommen, sei einfach zu groß und man könne so viele Menschen nicht integrieren. Zumal ja Schulen, Kindergärten schon alle extrem überlastet seien. Es gebe zudem keine Wohnungen. Sprachunterricht könne man immer öfter gar nicht mehr anbieten und Er sieht die einzige Lösung nur noch, indem man die Zahlen reduziert. Dazu sei aber die Ampelkoalition nicht bereit.
Naja, wir sehen ja gerade, dass Frau Baerbock ja auch ganz stolz darauf ist, dass sie Sonderflüge einsetzt. Wie sich das mit dem Klimaschutz übrigens verträgt, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Aber es werden Sonderflüge eingesetzt, wo monatlich 4000 neue Migranten noch zusätzlich eingeflogen werden nach Deutschland, obwohl jetzt schon das Chaos von den Ministerpräsidenten deutlich prognostiziert wird. Und wenn dann das so gemacht wird, kann ich es nur mit Wissen und Wollen bezeichnen. Denn auch eine Frau Baerbock ist in der Lage, wenn man ihr das mal ganz vernünftig erklärt, notfalls mit Bildern oder comicmäßig, wie die Zusammenhänge sind, dass sie dann sagt, ich muss da etwas tun. Das ist tatsächlich ganz schön doof, was da passiert.
Ja, und dann gibt es noch eine Meldung heute von Herrn Habeck. Wieder einmal, der ja auch Chef mit von dieser Ampelkoalition ist. Der ist ja Vizekanzler, der Superminister, der hat das Klimaministerium und das Wirtschaftsministerium unter sich. Und da gab es gerade ganz schön viele Auffälligkeiten, die an ein Syndikat erinnern, wenn man sich dieses Konglomerat von Familienangehörigen von Herrn Habeck und Herrn Greichen anschaut. Nichtsdestotrotz, sie stehen massiv in der Kritik. Sie werden von fast niemandem mehr gern gehabt. Also die Akzeptanz der Grünen sinkt ins Bodenlose, während die AfD gestern, glaube ich, bei 18% bundesweit gemessen wurde. Das ist wirklich eine Zahl, die selten zu verzeichnen war. Und trotzdem, nachdem Gaspreisbremse, Gebäudeenergiegesetz, nachdem das alles nicht so richtig funktioniert, hat Herr Habeck jetzt seine Landsleute auf eine Energiediät gesetzt, beziehungsweise hat er das vor. Und damit ist natürlich die Wirtschaft nicht einverstanden. Was ist das, diese Diät? Was verbirgt sich dahinter? Also die Diät verbirgt sich hinter der sperrigen Bezeichnung Energieeffizienzgesetz. NEFG abgekürzt. Zum 1. Januar soll es in Kraft treten und darin verpflichtet sich die Ampel per Gesetz, den deutschen den deutschen Energieverbrauch bis 2030 um ein Viertel zu senken. Andreas, exakt 26,5% soll der Energieverbrauch im Vergleich zum Jahr 2008 abgespeckt werden. Und das ist eine hohe Zahl, zu der man sich per Gesetz verpflichtet hat.
Naja, also wenn das so weitergeht, dann braucht man da sich gar nicht per Gesetz zu verpflichten, denn die meisten Unternehmen sind ja schon in dieser Form rette sich wer kann unterwegs und verlassen den Wirtschaftsstandort Deutschland, dann ergibt sich das von alleine. Wenn also von Diäten gesprochen wird, meint man bei dieser Energiefrage ein klares Kürzen, nämlich ein Kürzen des Verbrauches der Energie. Wenn man von Abgeordneten-Diäten spricht, dann meint man damit übrigens nicht Kürzen oder eine Reduktion um 26%. Das ist der Unterschied. Diät und Diät kann man doppelt auch auslegen.
Ja, und jetzt, ich habe es vorhin schon gesagt, die Wirtschaft schreit auf, denn die Wirtschaftsbetriebe in Deutschland sind vor allem betroffen. So sollen die Unternehmen beispielsweise gezwungen werden, verpflichtende und kostspielige Energieverbrauchskontrollen in den Betrieben einzuführen. Herr Habeck sagt wörtlich, Klimaschutz und Energiewende können nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn wir auch die Verbrauchsseite stärker in den Blick nehmen. Weshalb im Widerspruch hierzu Überlegungen zu einem verbilligten Industriestrompreis von 6 Cent je Kilowattstunde angestellt werden, das hat er dann nicht erklären können, der Herr Habeck. Und spannend ist allerdings in diesem Zusammenhang, wer jetzt hier ganz laut Alarm schlägt. Das ist nämlich der Chef des renommierten IFO-Instituts, Clemens Fuest. Und der sagt im Handelsblatt, Falls die Politik den Energieverbrauch in dieser Weise einschränkt, wird das den Wohlstand in Deutschland erheblich schädigen. Erinnerst du dich an den Namen?
Naja, also Clemens Fuß war natürlich auch einer der Mitarchitekten oder Steuerer der Operation Sunrise. Wenn er jetzt so ganz erschüttert und überrascht ist über die Auswirkungen seiner eigenen politischen Maßnahmen, dann kann man sich eigentlich nur wundern und muss dann ganz andere Fragen stellen, die er seine Person angeht, aber das möchte ich hier nicht tun. Wir sehen hier auf jeden Fall eine klare Syndikatspolitik, nämlich eine Übergangspolitik, die dann in eine neue gehen wird. Und ich glaube, das wird auch wirklich Zeit. Für mich ist dieser Begriff Syndikat eigentlich genau der richtige Begriff.
Ja, und das war ein Artikel übrigens, den wir hier gerade als Grundlage genommen haben von Express.at. Aber es gibt noch weitere Maßnahmen, womit man die Klimaziele erreichen will. Der Spiegel berichtet, es ist jetzt eine ziemliche Schere auseinandergegangen. Wir haben zu wenig Fachkräfte, zu wenig Kapital und der Gebäudeklimaplan droht laut dem Branchenverband zu scheitern. Und vielleicht noch mal als Erinnerung, Deutschland soll ja bis 2045, also in 22 Jahren, klimaneutral werden. Was immer das in Wirklichkeit heißt,
das ist der Punkt. Was ist das so?
Klimaneutral. Und dabei spielen natürlich eine große Rolle die Wohnhäuser. Die Bauexperten sagen, dass dafür mindestens 150.000 weitere Arbeitskräfte benötigt werden und zusätzliche Billionen. Und der Spiegel rechnet das hier auch alles vor. Er sagt also, oder man schreibt hier, der Zentralverband des deutschen Baugewerbes geht davon aus, dass es sogar bis 200.000 zusätzliche Arbeitskräfte sein könnten, die eingestellt werden müssten. Zitieren tun Sie hier den ZDB-Hauptgeschäftsführer Paklepper. Und diesen Personalbedarf hat auch das Wirtschaftsministerium ermitteln lassen. Und man spricht, was den Kapitalbedarf angeht, von 448 Milliarden Euro mehr Investitionen bis 2045.
Richtig, also diese Arbeitsplätze, die hier genannt werden, die bedeuten nicht eine Wertschöpfung im Sinne der Bedürfnisbefriedigung von Menschen, sondern es bedeutet erhöhte Kosten, die von denjenigen bezahlt werden müssen, die noch in solchen Berufen arbeiten, wo eine Wertschöpfung und eine Bedürfnisbefriedigung stattfindet. Mit anderen Worten, die Steuern werden steigen, die Sozialleistungen werden sinken, um damit diese neuen Kosten zu finanzieren. Wenn man also von neuen Arbeitsplätzen spricht, wird hier irgendein positiver Effekt dargestellt, als würden sich die Zahlen dann positiv entwickeln, also ins Plus gehen. Und das ist eben nicht der Fall. Die gehen noch weiter ins Minus dadurch, weil es eben teurer wird.
Herr Paklepper wird hier noch weiter zitiert. Er sagt, es wird einem schwindelig bei den Kosten. Auf Basis des Standards EH 115, das ist der bisherige Altbaustandard, wären laut Arge Kiel 110 Milliarden Euro pro Jahr notwendig. Weiter, wenn man, wörtliche Rede, wenn man auf den vom Bundeswirtschaftsministerium geforderten Standard EH 55 gehen will, brauchen wir 165 Milliarden im Jahr. Das heißt, bis 2045 wären das 3,4 oder 3,5 Billionen. Da will er mit dem Komma großzügig sein.
Richtig, und das ergibt sich natürlich aus dieser Absurdität heraus, weil man rechnet natürlich, ein Mensch, wie viel Raum braucht er zum Leben? Und das wird nach Kubikmeter umbauten Raum berechnet. Das ist die Größe. Es ist ja nicht nur die Quadratmeterfläche, auch die Höhe des Raums. Was passiert eigentlich mit den alten Gebäuden, die irgendwann teuer saniert wurden nach Denkmalschutz und so weiter und 4 Meter hohe Decken haben? Werden die jetzt alle abgerissen Und ich glaube, die Antwort dazu kennen, ich denke, das hat man tatsächlich vor. Weil man wird dann irgendwann in Kubikmeter umbauten Raum wie in Karnickelkästen leben. Und wir sehen ja jetzt schon anhand dieser Smart Cities und dieser gesamten irrsinnigen Fantasien, die da gerade laufen, wie man sich die Massenmenschenhaltung für die Zukunft vorstellt.
Ich möchte euch auch einen Hinweis geben. Wir haben ja die letzten 3 Jahre immer gesagt, dieser Podcast hier, der bildet die wichtigsten Meldungen ab. Deswegen braucht ihr da jetzt nicht so durchzulesen, jedes Einzelne. Inzwischen ist es so, dass wir das längst nicht mehr schaffen können. Denn es sind so viele Themen, die jetzt dazu kommen, dass, wenn ihr die Zeit habt, zumindest einmal durchscrollen und die Überschriften lesen solltet. Da kann man ja dann immer einhaken, wenn einen etwas punktuell noch mehr interessiert. Aber was da im Moment an Informationsfluten der irrsinnigsten Absichten auf uns zufließt und wälzt, das ist mit Worten nicht mehr zu beschreiben. Das sehen Andreas und ich, wenn wir uns hier vorbereiten. Zwischendurch treffen wir uns in der Küche auf einen verzweifelten Kaffee und sagen, wie willst du denn hier überhaupt noch irgendwie eine Struktur reinbekommen?
Naja, wenn wir zumindest das Fundament erkannt haben, was da insgesamt fehlläuft, dann sind diese vielen Symptome auch auswechselbar. Und deshalb ist es auch vielleicht gar nicht so ganz entscheidend, jede Eventualität und jede Nachricht dann auch wirklich aufzubauen, auch wenn sie vermeintlich wichtig erscheint. Insgesamt gesehen wissen wir, wie das System funktioniert, der Wirtschaft, der Politik, der Machtstrukturen, der Verteilung des Geldes und was dann noch viel wichtiger ist, die Schöpfungsgesetze, die oben drüber stehen, aus denen wir letztendlich alles ableiten können, was auf uns zukommt und das sieht förderlich aus.
Schön, ich muss trotzdem noch eine unförderliche Information bei dieser Meldung hinterher schieben, damit das auch ordnungsgemäß alles hier weitergegeben wurde. Denn der Spiegel hat auch den Präsidenten des Bundesverbands Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen interviewt. Der Mann heißt Axel Gedaschko und der sagt, dass eine 6-stellige Zahl neuer Handwerker und Bauarbeiter, heißt ja so bis 200.000, dass man die überhaupt nicht weiß, wozu rekrutieren. Aktuell, sagt er wörtlich, schaffen wir gerade mal eine Sanierungsrate von 1% pro Jahr. Und schon jetzt herrscht ein massiver Material- und Fachkräftemangel. Und nach Ansicht übereinstimmender Berechnungen verschiedener Fachleute müsste sich die derzeitige Sanierungsquote nahezu verdoppeln auf 1,8 oder 1,9% im Jahr. Aber das sei wörtlich schlicht nicht umsetzbar. Dazu kommt, dass abgesehen von den fehlenden Fachkräften zudem erheblich höhere staatliche Zuschüsse notwendig wären. Das geht dann wieder an die Adresse der Steuerzahler. Er sagt wörtlich, allein um die Auflagen des Gebäudeenergiegesetzes zu erfüllen, müsste in den nächsten 20 Jahren ein Betrag von rund 61 Milliarden Euro in den Beständen der im GdW organisierten Wohnungsunternehmen investiert werden. Der Gesetzentwurf sieht aktuell nur eine Förderung von Eigentümern vor. Bislang offen ist, wie Mieter und Vermieter unterstützt werden sollten. Also die Unternehmen verfügen nicht über Eigenkapital, auch nicht über die entsprechende Liquidität, um für nennenswerten Neubau sowie Sanierung und Heizungstausch zu sorgen. Und Gedaschko sagt wörtlich, ein völlig inakzeptabler Zustand für ein Land, in dem fast 60% der Haushalte zur Miete leben.
Naja, und was wir hier sehen, ist eben halt eine völlig aus dem Ruder gelaufene inkompetente Politik, die hier zu hinterfragen ist, wenn sie Gesetze verabschieden wollen, die in keiner Form umsetzbar sind. Und da zeigt sich schon die Absurdität. Und aus diesem Grunde habe ich mich für diesen Begriff Syndikat entschieden. Und wir werden sehen, wie dieses Olaf-Scholz-Syndikat weiter dort in Berlin agiert als Übergangsregierung, bis dann wieder eine saubere Struktur hoffentlich bald reinkommt. Die Veränderungen in den Umfragewerten der Parteien zeigen ja schon, dass die Frage nach Vernunft und sachlichen Informationen doch jetzt größer geworden ist.
Möge alles noch zu rechter Zeit kommen, denn der Abbau, die Zerstörung, das ist schon echt heftig. Und während ich solche Vokabeln benutze, kommt hier eine friedliche Melodie, die uns sagt, genießt euer Leben trotzdem und bleibt vor allem wachsam.
Genießt noch den wunderschönen Tag in Deutschland. Heute ist ja noch der letzte Pfingsttag, ne?
Und übrigens nicht nur in Deutschland.
Und Österreich und in der wunderbaren Welt. Wurde noch Schweiz?
Ganze Welt.
Genau, die ganze weite Welt.
Wir haben ganz viele in der ganzen weiten Welt, die zuhören.
Du hast ja völlig recht. Überall hin, sogar in den Osten.
Ich habe aus Brasilien eine Meldung gerade bekommen.
Ach was?
Da gibt es eine Gruppe, die hört gemeinsam immer den Stabil durch den Wandel Podcast.
Da setze ich noch einen drauf. Ich kenne jemanden in Schwarmstedt.
Toll.